Wissen Sie, ich habe ja an einer technischen Universität unterrichtet, wie diese hier. Wir waren etwa 12 Theologen an einer großen technischen Universität in Birmingham. Und da hatte ich sehr gute Gespräche mit den Physikern. Mit denen habe ich bessere theologische Gespräche gehabt als mit den Philosophen und den Soziologen. Die sind rausgekommen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Geist und Materie, und um das zu schreiben, muss ich doch zu den Physikern und Mathematikern gehen, die fragen, was ist denn das Materie? Dann haben sie die Hände verworfen und gesagt, wenn wir das wüssten, hätten wir den Nobelpreis bekommen. Wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht ist das nur ein Wort. Vielleicht ist das eine Form von etwas anderem, eine Form von Energie. Aber was wir jetzt von Ihnen wissen möchten als Theologe, warum redet ihr immer nur über Personen und über die Sachen? Was hat denn euer Gott mit den Sachen zu tun? Mit dem Metall? Oder mit dem Tumor? Oder mit dem Stein? Da muss ich wieder von neuem die Bibel lesen. Und der Gott der Bibel hat sehr viel mit den Sachen zu tun. Der Gott der Bibel ist zwar Person, aber nicht nur Person. Er ist auch, das Wort wird sogar gebraucht in der Bibel, er ist auch Energie, er ist durchströmendes Prinzip, wenn Sie so wollen, nicht wahr? Und das war eine spannende Diskussion mit denen. Und dann habe ich die gefragt, was halten Sie denn davon, dass es Menschen gibt, die meinen, das Gebet verändere Dinge, nicht nur Personen. Dann sagten sie, das wollen wir untersuchen. Die Antwort darauf ist das Experiment, und dann haben die... Das haben sie nicht wegen mir gemacht. Es gibt eine breite Untersuchung in der angelsächsischen Welt und in Russland zu dem Thema, ob Gedanken oder Gebete Sachen verändern. Und wissen Sie, was die Antwort war? Die Theologen sagen natürlich nicht, das ist Aberglaube. Aber die Physiker sagen, in gewissen Fällen ja, aber wir wissen nicht wann. Wir können nicht feststellen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten. Und das ist natürlich peinlich. Es gibt Dinge, die es gar nicht geben dürfte. Das sage ich nicht als Theologe, das haben diese Physiker gesagt, die wir einfach nicht einordnen können. Vielleicht finden sie einmal noch heraus. Also wissen Sie, das ist der Markus, das ist seine Weihnachtsgeschichte. Wahnsinnig spannend, nicht wahr? Und dann ist ja hier noch der Johannes, er hat wieder eine ganz andere Sicht. Für ihn ist Jesus die zweite Person der Trinität, die seit Ewigkeit im Himmel lebte und an der Schöpfung beteiligt war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. An Weihnachten kam diese Person auf Erden für kurze Zeit, um dann wieder in den Himmel zu entschwinden, nachdem er seinen Jüngern den Heiligen Geist zurückgelassen hat. Das Ziel dieses kurzen Erdenzwischenspiels ist das ewige Leben für die Menschen. Aber das ewige Leben bei Johannes ist nicht einfach Leben ohne Ende. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das heißt, dieser Christus bringt uns Lebensqualität. Das heißt nämlich ewiges Leben. Müsste man mit Lebensqualität übersetzen. Da sagt Johannes in den Worten, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Fleisch, sagt Johannes, nicht einmal Mensch, er braucht ein ganz unanständiges Wort, Sargs, Fleisch. Das Unanständigste, was er finden konnte für seine Weihnachtsbotschaft. Und zu diesem Fleisch gehört bei Johannes auch ein gewisser Luxus, also Johannes 2, die Hochzeit zu Kanaan, nicht wahr, wo er Wasser in Wein verwandelte. Also nicht wahr, alle Pfarrer hier, ich eingeschlossen, wir hätten bei dieser Hochzeit gesagt, als sie merkten, der Wein geht ihnen aus, hätte ich gesagt, ja wisst ihr, also der Wein ist ja nicht so wichtig, oder die wichtig ist ja die Liebe, Aber der Jesus selber nicht, der Jesus des Johannes, der liebte den Luxus. Die müssen Wein haben, nicht nur Liebe. Und zwar guten Wein müssen sie haben, nicht? Nicht irgend so einen billigen aus dem Kaufhaus. Schon spannend, dieser Johannes, nicht wahr? Weil dieser Jesus Gott selber ist nach Johannes, ist er der Weg zum Vater. Es gibt keine anderen nach Johannes. Ja, sagt Johannes, niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Dass Jesus so geredet hat, ist äußerst fraglich. Der Jesus war doch kein Sektierer, der gesagt hat, wer nicht an mich glaubte, kommt in die Hölle nicht. So einer war er, aber der Johannes sah ihn so. Ein versierter Philosoph kann sicher aus diesen vier Sichtweisen eine abstrakte Weihnachtsbotschaft konstruieren. Aber das ist nach meiner Meinung weder nötig noch sinnvoll. Es ist vielmehr sinnvoll zu erkennen, dass die Bibel verschiedene Christologien, verschiedene Sichtweisen über diesen Jesus hat, verschiedene Arten von Christentum. Die objektive Darstellung des Jesus gibt es so wenig, wie es in der Physik objektives Wissen gibt. Wir sehen ja nur, was uns begegnet. Und wir sehen nicht, was ist. Das ist heute eine unbestrittene Einsicht in den Naturwissenschaften und in der Theologie eigentlich selbstverständlich. Wir wissen nicht, was ist, auch in der Theologie, sondern nur, was wir sehen, was wir erfahren. Und damit wir nicht hoffnungslos in die Irre gehen, müssen wir unsere verschiedenen Erfahrungen miteinander mit den Zeugen der Vergangenheit vergleichen. Kinder dürfen ihre augenblicklichen Einsichten für die letzte Wahrheit annehmen. Das ist ihr Vorrecht. Aber wenn die Kinder erwachsen werden, müssen sie misstrauisch werden gegenüber ihren augenblicklichen Einsichten. Sie müssen ein gesundes Misstrauen gegen ihre gegenwärtige Sichtweise entwickeln. Und darum vergleichen wir mit anderen. Und darum braucht es zum Beispiel eine Studierendengemeinde. Und darum braucht es eine Ökumene. Und darum braucht es eine Kirche, damit wir nicht unsere spezielle Sichtweise als die einzig mögliche anschauen. Wer für sich ganz allein Christ sein will, der wird gezwungenermaßen eine einzige Sichtweise zur objektiven Wahrheit machen. Und das führt dann in die Sektiererei.